Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there!
Lauf dich frei! Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Oftmals gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben kannst, Menschen, die vom Burnout betroffen sind oder die Vorstufe davor, zu viel Stress, dass die ein Kribbeln in den Fingern fühlen. Keine Ahnung, ob du davon schon je gehört hast, ich vermute ja.
Und Dr. Burak Yildirim.
Es gibt halt mehrere, ja, man kann Warnsignale nennen, das hört sich aber immer so an wie Vorsicht, es passiert was. Oder eben Zeichen, Signale, ohne dass man sie jetzt erstmal wertet, sondern dass der Körper mit uns Kontakt aufnimmt, darauf aufmerksam macht, da ist eine gewisse Dysbalance.
Ich kann es dir sagen, es ist die letzte Folge für dieses Jahr.
Nein.
Brutal. Brutal. Brutal.
Unglaublich.
Das Jahr ist schon wieder vorbei und wir sind kurz vor der Winterpause. Und ihr müsst jetzt sehr, 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 sehr stark sein. Denn wir werden erst wieder Anfang Februar für euch da sein. Und werden so lange ein Päuschen einlegen und in den Urlaub fahren und mit den Familien etwas Sinnhaftes machen und Weihnachten und alles nochmal Revue passieren lassen und das neue Jahr. Aber es ist so, dass wir nochmal ein Thema haben als quasi Schlusspunkt für dieses Jahr, das es ganz schön in sich hat, nämlich ein Thema, das wir immer mal wieder hatten, nämlich das Thema Burnouts. Aber wir wollen uns mal um die Warnsignale kümmern, wie man effektiv vorbeugen kann. Thema Prävention. Was können wir tun und wie erkennen wir denn den Burnout? Und da gibt es sehr interessante Aspekte. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge und freue mich auf die letzte Folge jetzt mit dir heute. Erstmal für dieses Jahr.
Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr und ja, verrückt, wie schnell so ein Jahr wieder rum ist. Aber das sagen wir ja grundsätzlich über jedes Jahr, aber es ist trotzdem immer wieder unglaublich, wie die Zeit fliegt, wie die Zeit rast, wie man aber auch schon wieder, ja, sicherlich jeder für sich unglaubliche Dinge geleistet hat, wertvolle Dinge, erfüllende Sachen und deshalb freue ich mich auf einen schönen Jahresabschluss. Schön, dass wir nochmal aufzeichnen und nochmal unsere Zuhörerschaft auf dem Weg zum Weihnachtsfest begleiten können.
Genau.
Und ja, wird schön, wird gut.
Bevor wir über Burnout sprechen, wie war der Mental Health Moment der Woche?
Ja, ich bin mal gespannt, wie du ihn bewerten würdest. Ich versuche es erstmal so ein bisschen nur mal zu beschreiben, ohne Wertung. Erstmal nur beschreiben und dann kann man da meiner Meinung nach sehr viel Energie rausziehen, wird sich aber, während ich es beschreibe, wahrscheinlich erstmal auch vor die Stirn hauen. Aber ich skizziere es mal. Also, junges Ehepaar bekommt ein Kind. Und beide berufstätig, ein Partner angestellt, der andere Partner selbstständig. So. Dann kommt das Kind, eine gewisse Zeit wird Elterngeld bezogen, aber weil man eben umtriebig ist, jung, aktiv, motiviert, steigt die Mutter relativ schnell wieder in den Job ein und schafft es innerhalb von relativ kurzer Zeit, ihr Geschäft auszubauen, während das Kind heranwächst und innerhalb von relativ kurzer Zeit haben beide die Idee, lass uns doch nochmal versuchen, ein Kind zu bekommen. Was dann auch dankenswerterweise, also der liebe Gott sei Dank, funktioniert. Die Dame wird wieder schwanger, bereitet sich auf die Entbindung vor, beantragt dann schon mal Elterngeld. Und jetzt kommt's. Mhm. Diesmal gibt's kein Elterngeld, weil beide zusammen die Schwelle von 175.000 Euro brutto im Jahr gerissen haben. Beim ersten Kind noch nicht. Aber weil die Mama so fleißig war und der Papa so fleißig war in der Zeit bis zum zweiten Kind, werden die beiden für diesen Fleiß damit belohnt, dass es kein Elterngeld gibt. Und das ist keine fiktive Geschichte, das ist auch kein Märchen aus Stephen Kings Romanen, sondern das ist innerhalb unserer Familie passiert. Und deshalb habe ich ja gesagt, man kann aus diesem Moment, Mental Health Moment der Woche, in beide Richtungen sicherlich was ableiten. Man könnte sagen, verrückt, dass Fleiß und der Mut und auch das Engagement, auch ein Kind zu bekommen, was für viele heutzutage schon ein rechnerisches und wirtschaftliches Thema ist, schon lange kein reines emotionales mehr, dass Fleiß sozusagen bestraft wird. Das ist schon irgendwo die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass man das natürlich auch irgendwo rechnerisch wissen kann und trotzdem Gas gibt. Und nicht sagt, ach, weißt du was, wenn ich jetzt Gas gebe und verdiene mehr, dann könnte es sein, dass ich kein Elterngeld bekomme oder sowas. Und deshalb ziehe ich für mich persönlich, weil es auch ja die letzte Folge ist vor der Winterpause und es einfach ein schönes Jahr war, erfolgreiches Jahr, gutes Jahr, emotionales Jahr, körperlich anspruchsvolles, mental anspruchsvolles Jahr, ziehe ich da erstmal meinen Hut für diese junge Familie, für die beiden Elternteile, dass sie gesagt haben, nein, der Wunsch nach einem zweiten Kind ist groß. Die werden, weil sozusagen knapp, ja, kann man sagen, wenn das Kind jetzt geboren wird, knapp anderthalb Jahre zwischen den beiden liegen, wenn ich das richtig gerechnet habe, dass die natürlich auch irgendwo zusammen aufwachsen und dass man sie eben nicht davon beeinflussen lässt oder gar demotivieren lässt, dass es jetzt für Fleiß und Anstrengung kein Elterngeld gibt. Ne? Und ich glaube, jeder kann das für sich bewerten, diese kleine Geschichte aus dem Familienportfolio. Ich wollte es trotzdem mal mitteilen, mal mit dir besprechen, wie du das siehst, ob du es anders siehst, ob du es eher als Mental Health Moment der Woche siehst. Ja, das hat mich ein bisschen bewegt, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja einen Politiker, der irgendwann mal gesagt hat, Leistung muss ich auch oder Arbeit muss ich auch, Leistung muss ich auch lohnen. Das ist jetzt allerdings auch von einer Partei, die nicht mehr im Bundestag sitzt. Ich bin nach wie vor, ich bin nicht unbedingt, bin kein Fan dieser Partei, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass ich das, ich fand das jetzt auch einen sehr populistischen Satz, aber es ist irgendwie was dran und ich finde, dass es ist schon, ist schon krass, dass man jeder, der, lass ich mich so formulieren, also jeder, der weiß oder der Kinder hat, weiß, was man da für eine Aufgabe zu lösen hat und ich habe auch irgendwie neulich zu einem Freund gesagt, dass wir unseren Eltern so unfassbar dankbar sein müssen, was die für uns geleistet haben, was die für uns entbehrt haben auch. Ja. Das ist schon irgendwie aller Ehren wert. Und ich glaube einfach, dass es, ich meine, wenn nicht investieren in in Eltern und in Kinder, wo denn dann bitte? Also ich meine, wir haben die Möglichkeit, unsere eigene Spezies weiter am Leben zu erhalten und eine Zukunftsperspektive zu geben. Werden dann gnadenlos dann aber auch limitiert. Und das muss man sich dann einfach irgendwann, deshalb verstehe ich dann auch immer mehr, es gibt ja immer mehr und mehr Menschen, die sich ganz bewusst gegen Kinder entscheiden. Und das ist auch, glaube ich, eine Entwicklung, die gut ist, dass, also eine Entwicklung, also nicht die Entwicklung, dass man gegen Kinder ist, sondern dass man heutzutage einfach auch den Mut hat zu sagen, ich möchte keine Kinder. Das ist dann eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, gerade Frauen trauen sich das jetzt mehr. Früher war das so, dann, was ist früher nicht, bis zur längeren Zeit war es so, dass wenn du als Frau sowas geäußert hast, dann warst du ja wirklich fast schon Aussätzige. Also da hat sich, glaube ich, was ganz schön viel getan, aber so viel, wie sich auf der einen Seite getan hat, so rückschrittmäßig ist es dann eben auf der anderen. Also das, was du gerade erzählst, ist für mich auch ehrlicherweise nicht nachzuvollziehen. Ich glaube auch, gerade weil man ja auch mehr Steuern bezahlt, auf der einen Seite fütterst du den Staaten, auf der anderen Seite nimmt es dir wieder weg oder beziehungsweise gibt es dir nicht zurück. Und es ist, wie gesagt, ja nicht für dich selber, sondern, also schon, ja, aber es ist vor allen Dingen auch so, dass du dann eben einfach auch den Kindern, die du in der Welt sitzt, auch eine Perspektive bieten kannst und dass du mit diesem Geld auch hoffentlich was Sinnvolles anfängst. Ich verstehe es nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Da ist für mich auch ein Fehler im System. Deshalb, deine Andeutungen sind ja gehen in eine klare Richtung, die ich auch durchaus teile. Und ich finde, so geht's halt nicht. So werden wir nicht aus der Misere rauskommen, dass wir ein Land werden, das halt eben einfach immer weniger Kinder produziert. Und das ist dann irgendwann auch ein Problem.
Ja, ja. Großes, aber. Ja, ich habe 3 Stück. Ich hab mein Stück. Wir haben so eine Schuldigkeit getan.
Ja, definitiv. Ich habe einen guten Job gemacht.
Denke auch.
Definitiv.
Wie lief die Woche bei dir?
Ja. Sie startete traurig und ist jetzt an einem persönlichen Punkt, sagen wir es mal so. Und zwar ist das die Geschichte von Maud Schock. Das ist eine Frau, die auch in der Werbung arbeitet, auch relativ erfolgreich in der Werbung gearbeitet hat, aus Hamburg, die mit ihrem Mann Oliver Schock hat, glaube ich, 2 Kinder und beide irgendwie in der Werbung aktiv, beide auch gut vernetzt. Und ich sehe plötzlich einen Post von dem Kollegen Thomas Strehart, der auch bei Jung von Matt lange gewesen ist, bei großen Agenturen lange gewesen ist. Und der die Geschichte von Maud nochmal neu erzählt hat. Und zwar ist sie mit ihrem Hund in Eimsbüttel, glaube ich, im Park spazieren gewesen. Und es war noch nicht mal ein Unwetter oder Gewitter oder irgendwas, sondern ein Baum krachte plötzlich so unglücklich auf sie, dass sie das zwar überlebt hat, aber dass sie querschnittsgelähmt ist. Das ist jetzt einige Wochen her. Und dann wurde relativ schnell einfach auch von dem einen oder anderen Kollegen sofort supportet. Und die erste Frage war wohl auch, Oliver Schock hat auch ein Interview gegeben. Und die erste Frage von Maud war wohl, schaffen wir das? Also sie hat sich einfach Sorgen gemacht, schaffen wir diese Situation, schaffen wir es auch irgendwie da durchzukommen, auch monetär, weil alles jetzt auch umgebaut werden muss. Also es muss jetzt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die Wohnung im 3. Stock erreichbar werden oder man muss umziehen, dann entstehen da wieder Kosten und so weiter und so fort. Und es wurde bei GoFundMe dann auch eine Spendensituation geschaffen und das war wirklich irgendwie krass, weil man da einfach auch nochmal nachlesen kann, wie das alles passiert ist. Und dass man eben einfach was tun kann. Und das hat Deutschland augenscheinlich bewegt, also weit über die Werbebubble hinaus, sodass man jetzt, ich habe heute reingeguckt in GoFundMe und das Ziel waren 100.000 Euro und da fehlten noch ein paar hundert Euro und ich habe gedacht, komm, Thema Spende von dir. Ich mache das jetzt voll. Und dann habe ich es voll gemacht und dann habe ich dann kurze Zeit später, wie eine Stunde später oder zwei gesehen, dass das neue Ziel 150.000 Euro sind.
Und da hast du die auch voll gemacht. 100.000.
Da habe ich die auch voll gemacht.
Ja, klar.
Super. Na klar. Da habe ich den Doc hier angerufen, habe gesagt, komm, 50-50. Nein, Spaß beiseite. Und das muss man sich jetzt mal reinziehen. Wiederum einige Stunden später ist das jetzt, im Moment stand jetzt, ist 141.052 Euro. Und das bedeutet also, innerhalb von wirklich kurzer Zeit ist das, sagen wir mal, 40.000 Euro oben drauf gekommen. Und jetzt ist man schon bei 150.000 Euro Ziel. Kann ja sein, dass wir das ganze Spiel jetzt noch ein bisschen weiter treiben können. Und genau, und wir sammeln einfach noch ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist einfach unheimlich schön, dass du denkst so, ah, das Ziel ist erreicht und dann wird das Ziel einfach bupp, nochmal höher gesetzt und dann gibt es nochmal noch ein neues Ziel. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wir hier irgendwann in so einen Bereich kommen, wo zumindest, was das Monetäre angeht, alles andere können wir, glaube ich, überhaupt nicht beurteilen, aber dass das Monetäre einfach so abgesichert ist, dass eben diese Familie da die Frage beantworten kann, mit einem deutlichen Ja beantworten kann, wenn sie die Frage am Anfang gestellt hat, schaffen wir das. Und ja, das war mein Mental Health Moment der Woche, der erstmal echt beschissen beging, muss man echt sagen. Wie ich meine, wie oft habe ich gedacht, wenn ich mit dem Hund irgendwie durch den Park gelaufen bin bei einem Sturm und mir nach oben geguckt habe, hoffentlich kommt da jetzt irgendwie nichts runter und wie du nun wieder siehst, wie fragil das alles ist und wie schnell das einfach wahnsinnig schnell gehen kann. Ja, das war mein Mental Health Moment der Woche.
Danke fürs Teilen.
Auch heute wieder ist unser Partner Brooks Running und es geht heute um ein Thema, das in aller Munde ist und das ein wichtiges ist. Und wir fragen natürlich auch jemanden, der sich damit auskennt, was eigentlich Brooks mit Nachhaltigkeit zu tun hat als Laufschuhhersteller. Und bin sehr happy, ganz, ganz lange nicht gesehen, dass ich ihn jetzt aber zumindest mal wieder im Podcast sehe, nämlich Stefan Köppinger, Sales Representative, West Central Territory nennt sich das. Und ich bin mir erstmal gespannt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und sage erstmal hallo, willkommen zurück, lieber Stefan.
Hallo Mike, freut mich sehr, dass wir wieder im Kontakt sind.
Richtig, in einem Podcast. Verrückt, verrückt. Stefan, als Representative, sag doch kurz, was du da so tust.
Ja, als Sales Rep betreue ich für Brooks in einer bestimmten Region, in der Westregion von Deutschland, bestimmte Händler von Sport 2000 Händlern, Intersport Händlern, Sportgeschäften im Generellen betreue ich von Kopf bis Fuß im Endeffekt, sei es jetzt von dem Laufschuh, aber auch die Lauftextilien gehören mit dazu und betreue sie im Reinverkauf, betreue sie aber auch während der Saison, um einfach dann die Brooks-Produkte am richtigen Platz vor Ort stehen zu haben.
Klingt nach einem spannenden Job und du wirst bestimmt auch dann gerade auch von jüngeren Verkäuferinnen und Verkäufern auch mal wieder auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ich glaube, das ist auch was weit über die Gen Z hinaus ein Thema geworden ist, schon wieder auch abgegriffen. Ein Begriff, der aber wichtig ist, einfach deshalb, weil logischerweise auch ein Schuhhersteller wie ihr natürlich auch einiges produziert. Und die Frage ist, wie kann so ein in Anführungsstrichen Massenprodukt nachhaltig sein? Und da die Frage, wie engagiert sich denn Brooks in Sachen Nachhaltigkeit, den Planeten etwas zu schützen, zumindest gut darauf aufzupassen?
Ja, für uns ist das natürlich eine ganz wichtige Frage, was Nachhaltigkeit betrifft, weil der schöne Laufsport in der Regel ja auch draußen ausgeübt wird, sei es jetzt der urbane Raum, aber auch der Raum in der freien Natur, dass wir da auch einen Fokus drauf haben, dass wir uns da engagieren. Und es ist auch bei unserer Unternehmensstrategie ein zentraler Bestandteil, was die Nachhaltigkeit betrifft. Also wir setzen uns aktiv für die Umweltauswirkungen unserer Produkte ein, minimieren Prozesse im Endeffekt, um die Nachhaltigkeit oder auch die im Endeffekt alles zu minimieren, um da einfach einen Fokus drauf zu haben Und sei es von der Rohstoffgewinnung, aber auch bis hin zum fertigen Laufschuh dann, dass wir da auch entsprechend uns dafür engagieren, was Brooks als Marke da leisten kann. Und unser Ziel ist natürlich nicht nur die besten Produkte für Läuferinnen zu bauen, sondern auch die Verantwortung für unseren Planeten auch zu übernehmen.
Gibt es denn da konkrete Zahlen, die du nennen kannst?
Ja, absolut. Im Endeffekt messen wir jedes Jahr oder wir veröffentlichen auch jedes Jahr dafür unsere Fortschritte in einem Report. Und um da übergeordnet ein paar konkrete Zahlen zu nennen oder zu sagen, seit 2021 konnten wir auch unsere direkte CO2-Emission um 41% senken, was phänomenal ist. Und auf Produktebene, wenn 94% unserer Lauftextilien zum Beispiel werden schon mit recycelten Materialien gebaut. Und auch in unseren Schuhen, unseren Laufschuhen sind wir auch nahezu in diesem Bereich, dass das Obermaterial mit recycelten Polyester, mit recycelt biobasierten Materialien gebaut wird und da einen Fokus drauf zu setzen. Darüber hinaus 2024, um da auch eine Zahl zu nennen, haben wir auch knapp 6 Milliarden US-Dollar in Nachhaltigkeits- und Community-Projekte investiert, um da auch weitergeordnet da auch uns zu engagieren. Und ein großer Faktor, was ja auch besteht, ist ja Abfall in dem Thema Nachhaltigkeit. Und so konnten wir 66% des Materialabfalls in unseren Schuhfabriken wieder recyceln, sodass wir einfach weniger Abfälle dann auch produzieren und dementsprechend wieder recyceln können.
Klingt cool, klingt sehr gut. Vielen Dank für die Insights. Das war mir alles überhaupt gar nicht bewusst. Gehöre jetzt auch so ein bisschen zu den Läufern, wie du sicher auch einer bist und viele andere. Wenn man nämlich viel läuft und regelmäßig neue Schuhe braucht, dann ist ja immer so die Frage, kann das nachhaltig sein?
Ja, das ist eine super wichtige Frage. Gerade bei uns als Laufschuhhersteller beschäftigen wir uns damit auch extrem. Und wir versuchen kontinuierlich unseren ökologischen Fußabdruck unserer Schuhe, unserer Schuhproduktion auch zu reduzieren. Ja, wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel durch den Einsatz von recycelt und biobasierten Materialien. Ein weiterer Faktor ist auch die Langlebigkeit eines Schuhs. Also wie lang kann ich einen Schuh laufen? Wir sagen jetzt mal Pi mal Daumen, bei einem normalen Laufschuh kann man so 600 bis 1000 Kilometer laufen. Umso länger der Schuh nutzbar ist, umso nachhaltiger ist er am Ende des Tages ja auch. Und wir haben auch eine sehr hohe Qualität, bestätigt sich darin, dass wir eine sehr, sehr geringe Reklamationsquote haben. Also unser Produkt hat halt hohe Maße an Standards, was die Qualität betrifft. Und in den USA haben wir es sogar so, dass wir ein Restart-Programm gestartet haben. Das heißt, dass nachdem ein Schuh gebraucht wurde, kann er zurückgesendet werden, wird wieder aufbereitet und kann dementsprechend auch ein zweites Leben erlangen und wiederverwendet werden. Also im Endeffekt, Nachhaltigkeit ist möglich, keine Frage. Wir müssen als Unternehmen Verantwortung übernehmen und der Läufer muss natürlich auch sehr bewusst konsumieren, was das Produkt betrifft.
Kommt natürlich immer auf, wenn den einzelnen Anbieter mit umgeht auch. Und das ist, aber zumindest bietet ihr die Möglichkeiten dazu und das ist doch schon mal richtig gut. Zwei Fragen habe ich eigentlich, die ich gerne fast in einer stellen möchte. Und zwar, gibt es denn so konkrete Maßnahmen, die ihr ergreift als Brooks für den Umweltschutz? Und welche zukünftigen Projekte kann Brooks und wird Brooks unterstützen?
Ja, super, sehr gute Frage. Also zum einen setzen wir stark auf erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien von der Fabrik bis hin zu unseren Büroräumen, bis hin zu teilweise auch den Firmenfahrzeugen, die voll elektronisch sind. Was machen wir noch? Wir verzichten auf das böse Chemikal, auf die böse Chemikalie PVC, was ja auch in vieler Munde ist, viel kommuniziert wird. Da verzichten wir auch in Gänze drauf und wir optimieren im Endeffekt unsere Lieferkette. Das heißt, wir haben strenge Auflagen, was die Lieferkette betrifft. Und wir bieten auch für unsere Fabriken, also entsprechend für unsere Partner, Trainings an, um da auch nachhaltiger, ökologischer unterwegs zu sein. Also es ist auch ein sehr, sehr hoher Faktor da. nutzen auch dazu zwei externe Siegel, externe Faktoren, die ich dazu nennen kann. Das ist zum einen der HIC-Index. HIC-Index, um da einen kleinen Einblick zu geben. Es ist im Endeffekt ein Siegel, das zur Messung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette das kontrolliert und dementsprechend auch, ja, wir dafür verantwortlich sind, das Ganze auch so ökologisch und so nachhaltig wie möglich dann auch ja, gewährleisten zu können, um dann mit diesem HIC-Index ausgestattet zu werden. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Produkt anschaut, arbeiten wir mit BlueScience zusammen. Es gibt BlueScience-Zertifikate. Das ist jetzt vermehrt in der Textilindustrie so, dass unsere Brookslauf-Textilien mit diesem Qualitätssiegel für Textilien auch benutzt oder genutzt werden oder wir es dafür bekommen. Das heißt also, dass es halt umweltfreundliche ja, und sichere Herstellung entlang der gesamten Lieferkette für die Lauftextilien besteht. Weiter im Produkt nochmal reingezoomt. Der Ghost zum Beispiel, der meistverkaufteste Laufschuh, der ist auch CO2-neutral gebaut. Also natürlich können wir die nicht in Gänze CO2-neutral bauen, aber wir kaufen uns im Endeffekt dafür dann die Siegel, um dieses Produkt, unser meistverkauftesten Laufschuh, CO2-neutral zu haben. Und das aufgebaut sogar, das war unser erstes Modell, was wir da in diesem Bereich CO2-neutral erschaffen haben. Aber auch alle weiteren Trail-Modelle oder auch die Trail-Textilien sind CO2-neutral. Ein ja, Fun-Fact so ein bisschen, was wir dazu noch machen, die DNA Tuned, hört sich jetzt erstmal wild an, das ist ein Zwischensohlenmaterial in einem unserer besten Franchises, im Glycerin. Das DNA Tuned Zwischensohlenmaterial wird zum Beispiel mit 18% biobasierten EVA gebaut, was aus Zuckerrohr entstanden ist oder was aus Zuckerrohr benutzt wird. Total. So, dass man ein bisschen Süße auch am Fuß hat.
Das ist doch gut, ja. Dann kann man reinbeißen einmal. Bisschen,
total. Ne? Ja. Ja, wenn man die Energie während des Laufens braucht.
Ja. Sehr gut.
Ja, und auch die Logistik generell. Man macht sich ja darüber keine Gedanken, aber wir haben zum Beispiel auch emissionsarme Schiffe, die von dem Produktionsland, das quasi dann in die einzelnen Lager, sei es in Europa oder nach Amerika, das hat emissionsarme Schiffe, benutzen wir schon zu 40%, um da einfach auch einen Fokus drauf zu haben.
Krass. Und die Projekte der Zukunft, ja. Gibt es da so ein, zwei, die du nennen kannst?
Ja, definitiv. Allen voran ist ein großes Ziel, was wir haben, bis 2040 komplett klimaneutral zu sein. Das ist sogar 10 Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Also da sind wir mit draufgesprungen beim Climate Pledge, was unter anderem ja mit Amazon ja auch in Verbindung oder was Amazon mit dabei gewesen ist.
Und das ist schon länger, ne? Ich glaube ein paar Jahre schon dabei, ne?
Ja. Genau, da sind wir auch als, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zum Start sind wir auch als einzigste Sportfirma direkt mit draufgesprungen, dass wir halt 10 Jahre vor dem ja, gewünschten Pariser Klimaabkommen, dass wir das dann auch schon schaffen wollen. Das ist ein großes, großes Projekt, was wir haben, wo wir, ja, wo man schon sieht, dass wir auch einen Fokus darauf setzen. Und ein weiteres, was ein bisschen kurzfristiger ist, bis 2030 wollen wir Schuhabfälle so minimieren, dass nichts mehr auf Deponien landet. Also, dass alle Schuhabfälle, die in der Produktion entstehen, quasi, wie vorhin schon mal erwähnt, recycelt werden können oder bis hin zu gar keine Müll mehr entsteht, dass was halt keine Verbrennungsdeponien oder so erreicht. Und auch spannend, um da einen Blick in die Zukunft zu geben, ist auch so, dass wir zirkuläre Produkte entwickeln wollen. Also, sowohl im Schuh, aber auch im Textilbereich. Und jetzt sind sie halt mehr oder weniger fast linear. Zirkulär heißt halt einfach, dass am Ende des Lebenszyklus das Produkt vollständig recycelt werden kann wieder. Also das ist auch, was jetzt mittelfristig in den nächsten 5 oder bis in 5 Jahren auch entstehen soll, um da einfach auch einen Fokus zu haben. Und auch, was jetzt nicht auf das direkte Produkt abzielt, aber wir haben in unseren Fabriken Förderung von Solaranlagen, um da einfach energieeffizienter dann auch in den Fabriken zu sein. Und das wird auch weiter ausgebaut in der Zukunft, um da ja in die Zukunft zu gucken.
Aber es ist natürlich so, also ihr legt einiges vor, aber es gibt ja auch so ein paar Stellschrauben, die jeder von uns machen kann, also Thema Verantwortung. Was fällt dir so ein, gerade in Verbindung mit Laufschuhen? Wie können wir besser werden?
Ja, da ist es tatsächlich so, dass jeder Beitrag zählt dazu, keine Frage. Von den Produzenten über die Hersteller bis zu dem Läufer, der auf der Straße oder auch im Wald unterwegs ist. Und da kann man eigentlich nur sagen, nutzt die Schuhe so lang wie möglich. Also das ist ganz wichtig im Endeffekt, ne? Das ist wirklich ein Schuh, kann man mittlerweile sehr, sehr lange laufen und hat auch vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt auch die technologischen Eigenschaften, um damit auch gut laufen zu können. Und dann erst das Produkt wieder zu kaufen, wenn es wirklich nötig ist am Ende des Tages oder des Lebenszyklus des Schuhs. Man kann als Läufer auch sehr darauf achten, welche Firmen sind nachhaltig unterwegs. Das ist auch ein großer Faktor, um sich da einfach zu informieren. Welche Marken haben daraufhin auch klare Ziele, was die Nachhaltigkeit betrifft. Das ist natürlich nicht nur wir als Brooks, da gibt es auch einige andere, dass man sich darüber informiert. Ich würde auch da empfehlen, eine Fachberatung im Handel vorzunehmen. Bedingt halt einfach dadurch, dann hat der Läufer oder die Läuferin von vornherein das richtige Produkt. Also da findet dann kein Zweiter, kein Dritt drauf statt. Ah, der erste war jetzt doof, der Schuh, der zweite, okay, aber der dritte, jetzt gehe ich mal in den Handel oder ich lasse mich jetzt mal beraten, Habe jetzt ein gutes Produkt und Nummer 1, Nummer 2 stehen im Schrank. Ist jetzt auch vom Nachhaltigkeits- oder von der Nachhaltigkeitsperspektive auch nicht optimal. Also so, das kann auch einen sehr, sehr großen Faktor bieten, einfach sich da von vornherein das richtige Produkt an die Füße zu setzen oder auch ein richtiges Laufprodukt, Lauftextil anzuziehen. Ansonsten Pflege der Schuhe heißt jetzt nicht, dass man damit nicht rausgehen soll, sondern im Gegenteil, man soll natürlich draußen laufen.
Besser ist, ja.
Aber man kann sich natürlich, ich würde damit jetzt nicht unbedingt Motorrad fahren oder so, dass man da entsprechend das Produkt und den Laufschuh auch pflegt und auch für die Einsätze nutzt, für die man es nutzen möchte oder sollte. Und zu guter Letzt würde ich auch mal sagen, es geht oftmals ja auch nicht nur um das Produkt, sondern viele Munde sind ja auch Lauf-Communities und so kann jeder Einzelne von uns auch schauen, ne, wie kann ich in meinen Lauf-Communities unterstützend wirken? Also wie kann ich mich vielleicht engagieren, was nachhaltige Projekte oder so betrifft, dass man da einfach auch links und rechts die Ohren offen hält, um sich da nachhaltig zu engagieren.
Ja, es ist wirklich schade, dass du Köppinger heißt und nicht zum Beispiel Plogginger. Dann könnte man sagen, geht mir ploggen. Ne? Laufen genau. Und den einen oder anderen Müll noch mit einsammeln. Gibt es da richtige Trends in Großstädten vor allen Dingen? Also gibt es da richtige Communities, die das regelmäßig machen? Und auf meiner Laufstrecke ist es so, dass es immer eine etwas ältere Läuferin mit ihrer Enkelin läuft, die Enkelin im Kinderwagen und die Frau mit schiebt das Ding immer und die hat immer eine Mülltüte dabei am Kinderwagen, eine relativ große sogar. Und das ist wirklich krass, weil die dann immer überall hält. Und dann ist die Tüte nach dem Lauf relativ voll. Also eigentlich eine ganz gute, schöne. Ja. Lieber Stefan, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür, für die ganzen Informationen rund um Nachhaltigkeit zum Thema Brooks und Laufschuhe. Und wünsche dir gutes Gelingen mit Brooks und allzeit einen guten Lauf.
Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch, Mike. Bis demnächst.
Bis demnächst. Wir wollen uns um Burnout nochmal kümmern. Und ja, was soll ich sagen? Und um Prävention und um Zeichen, wie sowas beginnt und wie wir gut darauf reagieren können. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen in deiner Welt rumkramen. Ich meine, du bist Orthopäde, aber du hast es auch mit Profisportlern zu tun. Du hast es, glaube ich, auch mit Menschen zu tun, die im Management arbeiten, die vielschichtige Geschichten hast du jeden Tag irgendwie bei dir. Spielt da das Thema Burnout eigentlich auch eine Rolle bei dir in der Praxis? Und inwieweit kannst du da als Orthopäde ansetzen und betrifft das überhaupt die Physis?
Viele dieser Einzelfragen kann ich mit Ja beantworten. Das schon mal vorab. Mhm. Nein, es spielt definitiv eine Rolle. Manchmal ganz direkt, offen, transparent, wo die Orthopädie ja eher sowieso der Beifang ist. Also nach dem Motto, ich hab Burnout, ich habe die damit verbundenen Symptome, bin vielleicht auch in psychischer und oder medikamentöser Behandlung. Und dann gibt es aber wiederkehrende Muster, körperliche Muster, Beschwerdemuster, mit denen wir dann meistens zu tun haben. Allen voran sicherlich ein ganz, ganz großer Bereich ist alles, was mit dem Rücken zu tun hat, mit dem Rumpf. Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden. Dann, das ist zwar jetzt nicht typisch orthopädisch, aber gehört natürlich auch zum Rumpf, sind Themen wie Magen-Darm-Beschwerden, Herzrasen und Schluckstörungen und. Also das heißt, alles, was wirklich, wie gesagt, mit dem Rumpf zu tun hat, kann man sich in so einer Burnout-Situation eigentlich gut vorstellen. Und letztendlich ist es sicherlich von der Begrifflichkeit her ja totale Mischpoke. Also es ist ja nicht nur ein rein psychischer oder mentaler Zustand, sondern wir sprechen von emotionalem Stress, wir sprechen von körperlicher Erschöpfung und alles Dinge, die natürlich auch zu körperlichen Beschwerden führen können und es auch tun, definitiv. Und deshalb sind wir orthopädisch da mit eingeweiht und letztendlich auch mit gefordert. Das auf jeden Fall.
Du hast gerade so Volkskrankheiten angesprochen, also Nackenprobleme zum Beispiel, Rückenprobleme, die jetzt nicht nur durch Sitzen begünstigt werden oder blöde Schlafpositionen. Aber du sagst auch, das gibt einen direkten Link zwischen Burnout-Symptomen und, oder beziehungsweise, ja doch, Burnout und so Geschichten wie Nacken und wie Rücken.
Ja, definitiv. Also, das ist.
Wie hängt das zusammen? Also, ist für mich tatsächlich, ja, oder ich finde es mal interessant, weil diesen Aspekt hatten wir so noch nicht.
Ich meine, es ist natürlich, sicherlich gibt es mehrere Stressoren, die dann darauf wirken können. Aber wenn man sich jetzt mal einfach versucht, so eine Kaskade oder einen Werdegang in Richtung Burnout vorzustellen, weil es ist ja meistens kein Prozess, der von jetzt auf gleich passiert, sondern ich nenne es mal bewusst in der Regel ein Ergebnis ist von anhaltender Überlastung, anhaltendem Stress, vor allen Dingen auch fehlender Regeneration, ob das schlafgesteuerte Regeneration ist, ob das Pausen sind, ob das sportlicher Ausgleich ist oder überhaupt Bewegungsausgleich. Und wenn natürlich diese Warnsignale, die wir ja gleich auch so ein bisschen durchgehen, die dann auftreten, letztendlich ignoriert, nicht wirksam vorbeugt oder überhaupt sich damit auseinandersetzt, dann hat man es ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann in den Klamotten. Und der Körper, oder nennen wir es bewusst mal Geist, weil für mich ist es schon so, der Körper ist eher wie ein, auch wenn ich jetzt den Vergleich nicht so mag, aber natürlich, um es sich bildlich vorzustellen, ist es schon so, dass der Körper wie ein Werkzeug ist und wird gesteuert in der Regel natürlich vom Gehirn, vom Geist, von der Seele. Das kann man sich jetzt gerne aussuchen. Und wenn die Seele betrübt ist, versucht sie sich natürlich irgendwo auch Bahn zu brechen und zu kommunizieren. Und das geht nun mal über körperliche Beschwerden dann meistens am einfachsten, weil die letztendlich häufig dazu führen, dass die Person sich aufgerüttelt fühlt. Also ich sag mal, eine gewisse innere Unruhe oder dass man das Gefühl hat, dass man einen hohen oder niedrigen Blutdruck hat, dass das Herz rast, Schweißausbrüche und so weiter und so fort. Bis hin eben, dass aber der Körper dann auch Schmerzsignale liefert über Verspannungen, über Verhärtungen, dass man häufig Hexenschüsse bekommt, ne, weil man einfach gar nicht mehr in der Lage ist, das Ganze zwischen Entspannung und Anspannung überhaupt zu steuern. Und dann sind das für mich, ich beschreibe das auch häufig so, dass ich sage, wenn man halt permanent unter Strom steht, weil das kennt man nun mal aus dem Alltag, dann springt halt schon mal die Sicherung raus. Und ne, dass man dann auf einmal sich den Nacken verrenkt, dass man morgens gerädert aufwacht und dann denkt, meine Güte, ich muss mich irgendwie verlegt haben. Oder dass banale Bewegungen dazu führen, dass man auf einmal dann eine Blockade hat und wie immer wiederkehrend. Das sind meiner Meinung nach, das muss jetzt nicht in Burnout führen. Nicht, dass man das, um Gottes Willen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich hatte schon 3 Hexenschüsse dieses Jahr, ich stehe kurz vorm Burnout. Nein, nein. Es geht grundsätzlich einfach um Körpersprache. Es geht um Körpersignale. Und letztendlich ist ja immer die Frage, was ist zuerst da? Fällt der Geist in den Brunnen oder das Kind oder der Körper? So, irgendjemand muss aber in den Brunnen mal fallen. Und bis das eben passiert, und ich glaube, da hilft natürlich auch eine gewisse Form der Selbstbeachtung. Aber wenn man mal so ein bisschen konsequent den Tag durchgeht und dann mal schaut, wie viel leiste ich eigentlich, was muss ich überhaupt an Einsatz aufbringen, um das auch leisten zu können, permanent. Und hat dann seine Wehwehchen, die man auch nicht so richtig in den Griff bekommt, ne? Wo eine Wärmeflasche nicht hilft, wo eine Salbe mit V häufig genommen nicht mehr hilft, wo Schmerzmittel nicht mehr helfen, wo Massagen nicht mehr helfen, wo eine Form der Entspannung, die man für sich wählt, ob das Musik ist, ob das Lesen ist, ob das auch Bewegung ist, Sport, nicht hilft, um Schmerzen und körperliche Beschwerden abzubauen. Da muss man sich dann schon irgendwo die Frage stellen, bin ich jetzt ein ganz, ganz kurioser Fall oder sind das unter anderem Warnzeichen?
Also ich finde tatsächlich spannend, lass uns noch ganz kurz bei der Physis bleiben, dass wenn wir jetzt die Burnout-Prävention so ein bisschen angucken, Studien noch und nöcher, klar. Aber es ist eben dieses körperliche Entspannungsgefühl, das gerade bei der Prävention wahnsinnig wichtig ist. Und ich fand es wirklich interessant, dass eben dieses Erkennungsmerkmal auf Muskelverspannungen zum Beispiel, haben wir noch nicht drüber gesprochen, also diese ganze Verspannungsgeschichte, dass das durchaus auch ein Warnsignal sein kann. Und du hast die Bewegung angesprochen, du hast die Entspannung angesprochen, du hast die, ich sage mal Recovery, also das heißt auch wieder aus Stresssituationen, die jeder hat, dann auch etwas zu machen und aktiv am besten. Also nicht nur irgendwie faul auf der Couch rumzulegen, ist auch dann die Frage, wie schaffe ich denn dann Entspannung? Wie schaffe ich denn Regeneration? Es ist eine aktive Regeneration. Es ist wirklich mal das reine Ausruhen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine intensive Zeit. Hat sich auch so ergeben. Ich habe irgendwie den halben Sonntag mit meiner Tochter in ihrem Kinderzimmer verbracht, in ihrem neuen, und habe auf dem Sofa gelegen und habe im Grunde genommen eigentlich nur von dort aus agiert mit ihr. Oder sie kam zu mir und wir haben einfach wirklich komplett mal dieses Thema runtergefahren. Auf der anderen Seite wiederum beobachte ich zum Beispiel bei mir auch genau diese Nackenprobleme, dieses Ziehen, das fast schon auch in so ein Kribbeln übergeht und dann auch in den Rücken abstrahlt, wenn ich zum Beispiel zu lange gesessen habe oder zu wenig Bewegung hatte. Und ich auch sofort merke, dass gefühlt mir das auch, natürlich aber wirklich nur gefühlt, in die Lungen zieht, also sich so alles zusammenzieht, so alles verklebt ineinander. Und das noch nicht, also das sind also eindeutig einfach auch, gerade in Stressphasen ist das ganz brutal. Mir reicht zum Beispiel ein Hundespaziergang, den mache ich dann halt auch zweimal am Tag, wenn ich jetzt irgendwie nicht zum Sport komme, wo du dann auch sofort merkst, dass die Körperhaltung anders wird, wo Das ist ja nur minimaler Aufwand eigentlich. Ja, es ist jetzt irgendwie bist halt eine Stunde draußen, morgens und dann auch irgendwie nachmittags nochmal. Aber sofort sind auch genau diese Schmerzen deutlich weniger. Und du setzt dich wieder hin und sofort fängt dieses Ziehen an, auch hinten im Nacken wieder an und auch dieses Kribbeln mit dem leichten Schauer zum Beispiel auch. Ja? Also alles das, was du 100 Mal schon gehört hast, vielleicht auch bei dir selbst kennst, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, korrigiere mich, dass wenn es um diese ganzen Signale geht, du hast gerade gesagt, muss nicht unbedingt ein Signal für den Burnout sein, aber ist schon auch ein Warnsignal, dein Körper ist unter Stress, du bewegst dich vielleicht einfach auch zu wenig, du dieses ganze Zusammenspiel und das Hören auf den Körper, die Signale, die er sendet, wenn wir jetzt rein nur die Physis reden, oftmals gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben kannst, Menschen, die vom Burnout betroffen sind oder die Vorstufe davor, zu viel Stress, dass die ein Kribbeln in den Fingern fühlen. Keine Ahnung, ob du davon schon je gehört hast. Ich vermute ja.
Ja, definitiv. Jetzt ist natürlich so, wenn man dann einen Termin mal in der Orthopädie macht, dann geht man ja davon aus, als Betroffene, das ist von den Nerven, das kommt vielleicht von der Bandscheibe. Und dann lässt man das klären. Aber häufig sind dann die Untersuchungsergebnisse überhaupt nicht auf Bandscheibengeschehen oder sonstiges hinweisend, sondern sie sind auch teilweise völlig diffus, also haben keine Regelhaftigkeit, reagieren nicht auf eine bestimmte Belastung und so weiter. Was aber unheimlich auffällig ist bei Missempfindungen, nenne ich es jetzt mal, ob das jetzt ein Einschlafen der Gliedmaßen ist, ob es ein Kribbeln ist, Ameisenlaufen, egal wie man es nennt. Die meisten, weil das ist eine aktive Frage von uns in der Sprechstunde, empfinden das nicht, wenn sie Sport machen. Ne? Also ich sag mal, ne? wir fragen, hat das eine tageszeitliche Schwankung? Mhm. Ist das nachts? Ist das davon abhängig, ob sie auf der betroffenen Seite liegen? Ist das beim Sitzen? Ist das beim Stehen? Ist das beim Gehen? Oh, und es gibt kaum jemanden, der sagt, ich habe beim Sport diese Missempfindungen. Und warum ist das so? Natürlich könnte man jetzt 101 Grund nennen. Der Körper wird warm, er ist abgelenkt. Es spielt aber keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Fakt ist, es ist eine klar bewegungsbezogene Aktivität. Und wenn die dazu führt, dass man gewisse körperliche Beschwerden, ich nenne es mal, ausblenden kann, ich würde behaupten sogar ausschalten. Es ist kein Ausblenden. Wenn jemand Padel spielt, wenn jemand Fußball spielt, wenn jemand joggt, wenn jemand Nordic Walking macht und hat dabei Schmerzen, ist diese Person normalerweise nicht in der Lage, seine normale Leistung abzurufen. Und meistens ist es genau auch der Punkt, dass man sagt, nee, ich kann schon gar keinen Sport mehr machen, weil. Aber beim Thema Missempfindungen ist es wirklich ganz oft so, dass das eben beim Sport selten, nie würde ich nie sagen, nie und immer gibt es in der Medizin nicht. Aber dass das wirklich ganz, ganz selten auch unter körperlicher Belastung oder sportlicher Belastung auftaucht. Und auch meiner Meinung nach, wenn es eben auch nicht organisch oder nervlich, wirbelsäulentechnisch zugeordnet werden kann, ist das sicherlich auch irgendwo eine Form der Kommunikation, die der Körper dort betreibt, weil die Haut natürlich als größtes Organ die ganze Körperoberfläche überzieht, in der Tiefe allen voran die Faszien, was sicherlich auch so dieses Bedrückungs- oder bedrückende Gefühl schon mal machen kann, dass man das Gefühl hat, es schnürt einem den Brustkorb zu und so weiter und so fort, weil natürlich meistens nicht die Rippen sich auf einmal zuschnüren, weil die sind bewegungstechnisch taub, blind und stumm, die hängen sozusagen am Tropf der Muskulatur und an den Weichteilen und demzufolge ist es halt, wie ich finde, es gibt halt mehrere, ja, man kann Warnsignale nennen, das hört sich aber immer so an wie Vorsicht, Vorsicht, es passiert was, oder eben Zeichen, Signale, ohne dass man sie jetzt erstmal wertet, sondern dass der Körper mit uns Kontakt aufnimmt, darauf aufmerksam macht, da ist eine gewisse oder Dysbalance. Die kann mentaler Natur sein, die kann körperlicher Natur sein, die kann im Sinne, dass es einen Mangel gibt, sein, also sprich Thema Ernährung, Thema Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Und deshalb ist es auch so wichtig, den Tag unterschiedlich zu gestalten, vor allen Dingen auch bewegungstechnisch unterschiedlich zu gestalten. Man muss sich jetzt nicht sofort einen Hund deswegen kaufen. Aber ich sag mal so einen Spaziergang oder mal an die frische Luft, wie man so schön sagt, das steht ja jedem in der Regel zur Verfügung. Oder einfach mal ein Fenster aufreißen, rausgucken, anfangen sich während der Arbeitszeit, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, aber zu dehnen. Einfach mal ein bisschen Stretching, ne? Arme hoch, über Kreuz, nach hinten greifen, mal mit den Fingerspitzen zum Boden, mal den Hüftbeuger frei machen. Alles so Dinge, wo sich eine gewisse Spannung über Minuten, über Stunden, über Tage natürlich aufbauen kann, diese Spannungsfelder mal ein bisschen zu lösen und dann mal zu schauen, was passiert mit Missempfindungen, was passiert mit Schmerzen. Weil oft ist es so, wenn gerade die Hüfte wehtut nach einem langen Sitzen und man kommt schwer aus dem Stuhl, dann denkt man so, oh, das ist bestimmt Arthrose. Ne? Und nee, meistens ist es natürlich keine Arthrose, meistens ist es einfach nur ein verkürzter Muskel, in dem Fall auch meistens ein verkürzter Hüft- bzw. Rumpfmuskel. Und bevor man sich da in einen vielleicht auch orthopädischen Burnout hineinbewegt, hilft es dann vielleicht die ein oder andere Bewegung mal zu machen und dann merkt man, Moment, das löst sich, ich habe weniger Spannung, auch wenn ich länger sitze, indem ich einfach zwischendurch stretche. Damit kann man schon unheimlich viel an Belastungen und vor allen Dingen auch effektiv an Strategien zur Vorbeugung nutzen. Aber dafür müssen wir auf den Körper hören. Und wenn wir natürlich permanent on fire sind und abgelenkt und ne, Hans Dampf in allen Gassen, dann ist es nun mal schwierig. Dann kommen wir natürlich auch, was meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr entscheidendes Signal ist, dann kommen wir auch natürlich sehr, sehr schwierig in die Nachtruhe. Weil der Körper ja eigentlich die ganze Zeit am Rumoren ist, der Geist kommt nicht zur Ruhe. Und wenn dann die Nachtruhe gestört ist, wenn man nicht durchschlafen kann, wenn man ständig aufwacht, wenn man vielleicht sogar Beschwerden beim Schlafen hat, dann holt sich der Körper oder kann sich der Körper ja auch gar keine Regenerationsmöglichkeiten holen. Und wenn das über mehrere Schleifen läuft, dann ist halt irgendwann sicherlich der Zustand erreicht, dass der Körper mal ausgebrannt ist und vielleicht auch dann der Geist.
Ja, total. Ich finde es gut, dass wir den gesamten physischen Aspekt jetzt wirklich mal in den Vordergrund stellen, weil natürlich könnte man jetzt auch nochmal mit Zahlen kommen und du könntest sagen, dass innerhalb von 10 Jahren die Fehlzeiten zum Beispiel am Arbeitsplatz sich verdoppelt haben, ja, von 100 auf 184 Tage, wo du dann einfach, und das sind tatsächlich Burnout-Zahlen, es geht gar nicht so sehr um Krankheitstage wegen Grippe oder was auch immer, sondern explizit geht es da um Burnout. Natürlich können wir auch darüber sprechen, dass Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit plötzlich tatsächlich da sind und anklopfen, dass das auch nochmal Symptome sein können. Ich würde vielleicht wirklich gerne nochmal so ein bisschen einfach auch bei dem deshalb auch lauf dich frei Moment bleiben, bei dem rein physischen Teil bleiben, weil damit haben wir jetzt im Grunde genommen auch schon eine gute Zeit verbracht in diesem Podcast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Obacht, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen aufgezählt, wenn euch das quasi vor die Flinte kommt, körperlich, dann lasst da unbedingt mal nachgucken und fangt was damit an, weil das sind dann schon auch Warnsignale, die recht eindeutig sind und dann ist es auch eine gute Idee, sich darum zu kümmern.
Ach, körperlich, das ist schwierig, das so zu spezifizieren, dass man wirklich sagen kann, in 9 von 10 Fällen trifft es das. Und es gibt immer eine Ausnahme. Wo ich mich immer, also wo ich persönlich, wenn es mich betreffen würde und jeden, den es betrifft, den ich auch betreue oder unterstütze, berate oder einfach nur ein Freund sein kann oder darf, wo ich mir immer Gedanken machen würde, ist das Thema Müdigkeit und Schlaf. Das auf jeden Fall. Also wenn auch vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, dass man ausreichend schläft und trotzdem müde ist, das werden natürlich viele sagen, vielleicht liegt es am Vitamin-D-Mangel im Rahmen des Winterblues und so weiter, haben wir ja auch schon besprochen. Sondern wirklich, dass man eigentlich erschöpft aufwacht und erschöpft auch zu Bett geht. Da wäre für mich ein Thema, wo ich ganz klar sagen würde, das würde ich etwas übertrieben formuliert nicht mal eine Woche beobachten, sondern da würde ich sofort reagieren. Gibt immer Phasen, wo man, wie man so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes sich einen Kopf macht, weil man einfach kurz vorm Schlafen gehen, patsch, hat man auf einmal einen Gedanken, der wird sehr schnell wie ein chinesischer Bambus, bap, wächst er und du kannst es gar nicht stoppen. Das ist was anderes. Aber wenn man letztendlich bis hin zu, das wäre jetzt Worst Case, bis hin zu, dass man Schiss vorm Schlafen hat, weil man genau weiß, das wird eine scheiß Nacht. Das sind so Themen, da wäre ich sehr hinterher. Weil wir haben ja nicht nur 2 Folgen nur über Schlaf gemacht, weil es wichtig ist, sondern weil es meiner Meinung nach einfach absolut, absolut elementar ist. Weil wirklich schlafen, auch wenn es in der Werbung genutzt wird und auch für eine spezielle Medikamentenklasse steht, aber Schlaf ist mit Abstand einfach die beste Medizin, ist nun mal so. Und man kann sich meiner Meinung nach gesund schlafen. Und sowohl mental, geistig als auch körperlich. Und deshalb wäre das etwas, wo ich sicherlich Hauptaugenmerk drauf werfen würde. Haben wir auch in der, also wir erleben das in der Sprechstunde. Also gerade, ne, weil wir gehen die Tage durch. Also nicht die Tage im Sinne von Montag bis Sonntag, sondern den jeweiligen Tag gehen wir durch. Wir sagen, ne, wann, wo, wie, welche Tageszeit, wie ist immer, ist immer eine Frage, wie ist die Nacht? Schlafen Sie nicht, schlafen Sie unruhig, können Sie auf der, ich sage jetzt mal, je nachdem, welche Seite betroffen ist, können Sie auf der betroffenen Seite liegen. Ist der Schlaf unabhängig davon betroffen, auf welcher Seite sie liegen? Und. Deshalb ist der Schlaf oder die Nachtruhe bei uns, also bei mir persönlich, ein ganz, ganz elementarer Punkt. Und wenn wir behandeln, ist auch beim nächsten Termin fast immer die erste Frage, wenn im ersten Termin die Nachtruhe gestört beschrieben wurde, ob die Nachtruhe sich verbessert hat. Weil meistens ist es so, in dem Moment, wo die Kunden sagen, ich schlafe besser, werden die Beschwerden tagsüber auch schon besser. Jetzt nicht, weil wir ganz tolle Therapie machen, was wir machen übrigens, sondern weil wir in erster Linie den ganz, ganz wichtigen Selbstheilungszyklus oder die Phase, in der diese Zyklen stattfinden, verbessern. Und das ist nun mal der Schlaf. Und dementsprechend also in meiner Welt persönlich wie medizinisch oberste Priorität. Oder höchste.
Das Gute ist ja, höchste. Das Gute ist ja, dass wir jetzt, sowohl du als auch ich, als auch viele Menschen da draußen, hoffentlich genug Zeit zum Schlafen haben, weil die Urlaubszeit vor uns liegt und jeder frei hat und auch Weihnachten glücklicherweise ja so liegt, dass noch ein Wochenende hinten dran gehängt wird. Also es ist eigentlich ganz günstig für den Schlaf, wenn man es denn nutzt. Das ist die große Herausforderung, oder nutzen kann. Genau, deshalb an dieser Stelle vielleicht danke für ein ganzes Jahr wieder zuhören. Danke, lieber Burak, dass du ein Jahr mit mir geteilt hast und jeden Freitag, na, fast bis auf die Urlaubszeit, ja. Genau, mit mir über die mentale Gesundheit gesprochen hast. Und ja, das war ein tolles Jahr. Ich freue mich auf das kommende Jahr, auch wenn wir dann erst, wie gesagt, erst wieder Februar, das ist dann, wir haben sogar schon gesagt, wann wir wieder starten werden mit der nächsten Folge. Und soweit ich informiert bin, dürfte das dann der 13. Februar sein, wenn wir wieder starten mit der nächsten Folge. Und bis dahin ist eine lange Zeit. Kann nur sagen, feiert schön da draußen, habt fantastische Weihnachten, habt ein tolles Neujahrsfest, habt viel Zeit für Familie, für eure mentale Gesundheit. Du vor allen Dingen, lieber Burak, mit deiner Familie. Ich denke, du wirst auch ein bisschen Urlaub machen, oder?
Auf jeden Fall. Nicht so lange wie du, wenn ich das so sagen darf, aber seid ihr von Herzen gegönnt. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Aber wir werden auch Urlaub machen. Und wir sind ja ein bisschen an die Schulferien gebunden, wie du weißt. Da ist es ein bisschen klar strukturiert, wann man seine Ferien macht. Aber wir freuen uns auch drauf. Freuen uns erstmal aufs Weihnachtsfest, auf einen schönen Jahresausklang. Vielen Dank an alle, die uns auch dieses Jahr begleitet haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man jemandem zuhört, seine Lebenszeit schenkt, seine Aufmerksamkeit vor allen Dingen schenkt. Das ist mit das Wertvollste in der heutigen Zeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dass wir sie bekommen, merken wir in vielen zahlreichen Nachrichten. Wir haben Freunde, Bekannte, die natürlich mit Kritik und Zuspruch nicht sparen. Aber mir macht das unheimlich viel Freude. Ich genieße das. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dieses Format begleiten darf und inhaltlich mit ausschmücken darf. Und wünsche allen eine wunderbare Zeit, eine gesegnete Zeit vor allen Dingen, freue mich auf die neuen Folgen, frische Folgen, interessante und sicherlich auch das ein oder andere Bewegende, was wir hier ansprechen werden, was hoffentlich jeder für sich nutzen kann. In der Zwischenzeit, weil wir immer mal wieder neue Zuhörer haben, die dann tatsächlich auch die alten Folgen nochmal teilweise vom Beginn an anhören, kann man sich vielleicht nochmal die ein oder andere Lieblingsfolge rausziehen, weil ich denke, die Inhalte sind fast zeitlos. Und die jeweiligen natürlich Mental Health Momente der Woche, die sind zu dem Zeitpunkt ja sehr aktuell gewesen. Aber ich glaube, so die Kernaussage in den Themen, die ist tatsächlich noch so, dass man sagen kann, komm, wenn man mal eine ruhige Minute hat, dann hört man sich die Schlaffolge 1 nochmal an oder jedes andere Thema, was einem Spaß macht. Ich bedanke mich.
Dann habt eine gute Zeit da draußen, einen schönen Winter und wir hören uns am 13. Februar wieder. Alles, alles Gute. Danke, lieber Burak. Auch dir eine schöne Zeit und deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest. Genieß die Zeit und ich freue mich auf schon ganz bald wieder.
Bis bald. Ich freue mich auch. Danke sehr.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.